Ich freue mich so sehr, dass ich heute Stefan Schmid hier zu Gast habe. Er ist seit 2004 Persönlichkeitsgeograf und arbeitet als solcher in der persönlichkeits- und ressourcenbasierten Beratung. Stefan arbeitet mit Lehrern, Politikern, Eltern, Kindern, ja, sogar mit Fußballern und er vermittelt ihnen innere Stärke und Gelassenheit im Umgang mit Herausforderungen. Stefan hat das Konzept der gelben Schule entwickelt und möchte damit eine Haltung vertreten, in der der Mensch als Persönlichkeit geachtet und in seiner Identitätsbildung begleitet wird. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du hier bist. Kannst du für uns gleich zu Beginn ein paar wichtige Begriffe definieren? Und zwar Selbstwert, Selbstbestimmung, Selbstmotivation und Selbstberuhigung. Das sind ganz viele, aber vielleicht kannst du da einen Einblick geben in dieses Mehr des Selbst.
Ja, hallo, erst einmal vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen darf. Freut mich, Grüße von Niederbayern zu dir, zu euch. Die ganze Selbstdefinition und die Begriffe, die du dazu gerade gesprochen hast, basiert bei mir auf die PSI-Theorie von, auf der PSI-Theorie von Julius Kuhl. Da müsste man jetzt dieses Modell sehen, aber also ein paar Begriffe daraus. Es geht ja auf der einen Seite darum, dass man Dinge planen kann und das, was man geplant hat, zum richtigen Zeitpunkt auch umsetzt. Das nennt Kuhl Selbstmotivation. Also ich muss die Planung umsetzen können, ins Tun kommen. Ich kann ja vieles planen, nie irgendwie was tun können. Das nennt Kuhl Selbstmotivation. Und ein anderer sehr wichtiger Begriff ist das, dass wenn was schief geht, was ja andauernd passiert ja bei uns irgendwas, dass ich damit umgehen kann. Also das nicht bloß verdränge, sondern sage, oh ja, mei, das war jetzt so. Sondern also wir Bayern haben übrigens einen dritten Fall. Ja, nein oder wurscht. Also dass wir dann sagen, ja, ist ja wurscht. Nein. Sondern dass ich sage, okay, wie kann ich das für mich nutzen? Wie komme ich da wieder raus? Kennst du ja, kennen wir ja alle, dass wir sagen, das geht dann von selbst. Ich komme von selbst auf eine Lösung. Also dieses Selbstberuhigen. Und wenn ich beides kann, dass ich mich motivieren kann und beruhigen kann, dann fühle ich mich wirklich auch selbstbestimmt, weil dann mache ich, kann bestimmen, was ich tue und wann ich mich motiviere und wann ich mich beruhige. Und da drin liegt auch so der Wachstum und das zusammen ist für mich das Selbstwert, sind Teile aus dem Selbstwert. Einfach, ich gebe meinem Selbst einen Wert. Also kann ich das überhaupt? Und dann bin ich bei was Wichtigem in meiner Arbeit, das nenne ich so wie ich mir, so ich dir. Erst wenn ich mich für wertvoll empfinde, kann ich mir auch einen Wert geben, kann ich mir auch einen Selbstwert geben. Also ich gebe mir Selbstwert. Wenn das nicht geht, also wenn ich mich nicht für wertvoll empfinde, schwierig. Und dann sind wir wieder beim Selbst, das heißt, ich muss das überhaupt merken. Ich muss überhaupt merken, wer bin ich denn eigentlich? Was mache ich denn eigentlich da? Wie spüre ich mich? Also nicht cogito ergo sum, ja, nicht denke ich, denke, also bin ich, sondern ich spüre, also bin ich. Also beides, immer die Verknüpfung von beiden. Und wenn ich dann Zugang zu mir habe, in allen möglichen Situationen, mit oder ohne Stress, ja, und du hast vorher Lehrer angesprochen, Eltern angesprochen, Wirtschaft angesprochen, überall da habe ich da und bleibt mir ein Zugang, bleibt mir der Zugang zu mir selbst. Dann kann ich mir einen Wert geben und diesen, wenn ich mit diesem Wert rumlaufe, sage jetzt mal so ganz einfach, ist es spürbar für die anderen. Dann kann ich auch den anderen als wertvoll sehen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ich mich nicht mag, kann ich den anderen auch nicht mögen, weil wie soll das gehen? Weil ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich weiß ja gar nicht, also muss ich selbst, lieber ja, was ist erst bei mir los? Deswegen dieser Selbstbegriff und das ist mir richtig. Ja, sag ich mal, passiert das mit der PSI-Theorie von Kuhl, weil ich finde es fantastisch. Also diese Definition vom Selbst, also alles, was ich in mir wohnt, alles, was ich je erlebt habe, was in mir wohnt, darauf Zugriff zu haben und das als wertvoll zu finden, das ist für mich grandios. Ja.
Und Wie lernen wir uns besser kennen? Wie können wir uns besser wahrnehmen, unser Körper besser wahrnehmen, unsere Vergangenheit erkennen, also wer wir sind, damit wir stark für andere sind, mich so anzuerkennen, wie ich bin und meinen Wert als wirklich wertvoll auch zu erachten. Wo beginne ich, wenn ich jetzt irgendwie mich wie vornehme, ich muss daran arbeiten, es lohnt sich, ich muss stark sein für meine Kinder, im Klassenzimmer, zu Hause. Wo beginne ich mit dieser Selbstfindung, mit dieser Arbeit an mir selbst?
Also das Erste, was ich brauche, ist ein Zugang zu mir selbst. Also ich muss mich spüren können, ich muss irgendwas tun, wo ich merke, aha, da bin ich bei mir selber, das bin ich selber. Und das geht ganz weit weg von irgendwelchem Denken oder Denkansätzen oder diesem Cogito Ergo Sum Dingen. Natürlich ist das Denken, das Sprechen mit uns, ist dabei, aber vorher, ich brauche einen Zugang zu mir. Also was muss ich tun, um mich selbst zu spüren, um mal zu merken, genau, das ist meins. Und wir haben so einen wahnsinnig schönen Begriff im Niederbayerischen, das heißt blöd schauen. Also einfach sich hinsitzen und einfach, Kinder kennen das noch so wahnsinnig gut, durch jemanden durchschauen. Völlig abwesend irgendwo hinschauen. Also bei uns heißt das im Bayerischen wirklich, also so ist das Wort Gasgschau. Also wenn man so sitzt und irgendwo hinschaut, Thomas Mann, sagt man das noch, sagt selber, hat seine Bücher alle auf seiner Terrasse, im Schauen ins Nichts entwickelt. Damit hast du eine Innenschau und dann spürst du dich selber. Und wenn du das alles nur, ich meine, da denkst du ja sowieso, ich bin nur, wenn du von außen so viele Dinge bekommst, die ans Denken gehen, ist es sehr schwierig. Also du brauchst Zugänge zu dir selber, wie immer die aussehen. Deswegen, ja, bei den Kindern sagt man ja raus in die Natur, sich selber spüren, ja, draußen in den Matsch lassen oder einfach nur sitzen. Also ich habe selber drei Mädels sitzen. Und einen Regenwurm entdecken, ist der totale Wahnsinn. Sind die Kinder komplett bei sich selber. Einfach mal stehen bleiben. Ja, also wir haben es im Verkehr gelernt. Stehen bleiben, links, rechts schauen und dann gehen. Aber einfach mal stehen bleiben. Hinsetzen, spüren. Ich habe ganz viele Menschen, denen hilft, schaukeln unglaublich. Auf eine Schaukel setzen und schaukeln. Und dann spüren sie das selber. So, vielleicht ein bisschen eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe so eine Frau gehabt im Coaching, die hat gesagt, sie hat also von den Tests her sichtbar ganz wenig Zugänge zu sich selber gehabt. Und dann habe ich sie so gefragt, wann sie das letzte Mal so das Gefühl gehabt hat, sie hat sie gespürt. Dann sagt sie, es gibt, die war aus einer größeren Stadt da bei uns in Bayern, also da gibt es einen Spielplatz am Fluss. Und da ist sie mal auf dem Baum gesetzt. Und dann habe ich gesagt, probieren Sie es doch mal. Also ich war 40. Da ist sie mit ihrem Mann nachts mit einer Leiter dahin, also echte Geschichte, dahin gegangen. Sie hat gesagt, ab dem Moment, als sie saß, war das wieder alles da. Diese Zeit, der Baum, kann man sich vorstellen, der hat sich ja komplett verändert, der war viel größer, aber den gibt es ja immer noch. Und ab dem Moment hat sie gesagt, wo sie saß, war der Zugang zu sich selber da. Also das ist das, was ich brauche. Und da hat aber jeder seine eigenen Möglichkeiten, dass er sich spürt. Und alles andere finde ich mir sehr, sehr schwierig. Gibt, glaube ich, hunderttausende Bücher drüber. Wie spüre ich mich selber? Wie habe ich Zugang? Das ist alles sehr, sehr kognitiv. Es geht einfach darum, was kann ich tun, um mich selber zu spüren? Zu merken, hey, das bin ich selber. Das ist einfach so der Anfang.
Ich finde es wunderbar, jetzt diese Impulse, die du auch gegeben hast, also wirklich in der Natur, dass man das oft in der Natur finden kann, dass man sich vielleicht auch zurückerinnert an die Kindheit, was hat mir gut getan, an was erinnere ich mich, wo ich mich sehr gespürt habe, Momente, die mich erfüllt haben und vielleicht solche Umgebungen dann wieder suche. Und was ich auch heraushöre, ist manchmal auch Langeweile genießen. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allem bei Kindern auch sehr wichtig. Also nicht immer beschäftigen wollen, sondern wissen, wenn sich mein Kind langweilt und wirklich, wenn es mal still ist, dann hat es die Gelegenheit, sich zu spüren, sich zu finden und zu wissen, was ist für mich gut und was nicht. Jetzt spricht aber Kula von den verschiedenen vier Persönlichkeiten. Kannst du für uns das nochmals zusammenfassen von der Motivationstheorie? Und das ist ja dann mehr auf der kognitiven Ebene, dass ich verstehe, was treibt mich an? Also wo finde ich diesen Antrieb, was mich bewegen kann? Kannst du für uns das nochmals zusammenfassen?
Um dich richtig zu verstehen, bist du bei den vier Räumen? Ja, genau. Also die Grundidee von Kuhl ist ja diese willentliche Handlungssteuerung. Also was die Voraussetzung zu sagen, ich kann immer dann handeln, also auch mich selbst finden, ist ein Tun, also sich irgendwo hinsetzen, wenn ich will. Wenn ich das will, das setzt voraus, ich habe Zugriff auf meinen eigenen Willen. Also Handlung entsteht, also kann ich steuern, wenn ich Zugriff auf meinen eigenen Willen habe, kann ich mich selber steuern. Habe ich diesen Zugriff nicht, weil Stress oder irgendwas ist, sehr schwierig. Und so teilt eben Kuhl in seiner Theorie ja, diese Möglichkeiten, es sind vier Möglichkeiten auf, die von Stimmungen geprägt sind. Also es gibt zwei Grundstimmungen, die wir haben, gut aufgelegt oder schlecht aufgelegt. Also zu sich selbst kommen, wenn man schlecht aufgelegt ist, das kennen sehr, sehr viele Menschen. Also dass man mal schnell blöd ist oder depp ist oder nichts kann oder so, das ist also um schlechten Zugang zu sich selber haben. Aber die andere Seite ist also in guter Stimmung zu sich selber zu kommen, habe ich einen ganz anderen Zugang. Also ich habe zwei Grundstimmungen, gut aufgelegt und schlecht aufgelegt. Und diese Grundstimmungen kann man, ich sage mal, halb haben, also gedämpft. Also habe ich gut aufgelegt und gedämpft und schlecht aufgelegt und gedämpft. Also ich habe vier Stimmungsmöglichkeiten, wie ich Handlungen umsetzen kann. Vier. Und diese vier Möglichkeiten teilt Kuhl in vier Räume ein, ja, oder Funktionssysteme, wie man es halt nennen will. Und die teilt auf die beiden Hirnhälften auf, die wir haben. Weil wir haben einfach eine linke und eine rechte Hirnhälfte. Und die linke Hirnhälfte, das ist die sogenannte kognitive, also das ist das Bewusstsein, das ist der Zugang zur Außenwelt. Und da ist die Sprache drin. Und wo Sprache ist, wie funktioniert Sprache? Jeder der Kinder ist wunderbar zu sehen. Es geht mit Lauten los. Und es geht immer nur entweder Vokal oder Konsonant. Es gibt nie beides gleichzeitig. Es gibt entweder oder. Meine Nichte, der Logopädie studiert, sie sagt, es gibt weltweit keine Sprache, die beides gleichzeitig macht. Warum? Weil das Hirn nicht mehr liefert. Also ich habe entweder oder, schwarz-weiß. Das ist diese linke Hirnhälfte, aber sie ist sehr präzise. Komm, Sprache tun wir beide gerade alles ausdrücken. Ich kann, sobald ich ein richtiges Gefühl habe, ein großes, und ich möchte es sagen, kein Scheiß. Was soll ich sagen? Ich reduziere auf Sprache, ja. Das eine sage, das andere nicht. Also ich habe diese linke Hirnhälfte, die Sprache und entweder oder und schwarz-weiß Seite. Und dann habe ich natürlich die andere Seite. Das ist genau das Gegenteil, sogar mal der Gegenspieler. Da sind meine Gefühle zu Hause. Und da sind meine Emotionen drin. Und da sind auch meine inneren Bilder drin. Und die kann ich natürlich nicht in Worte fassen. Aber sie sind enorm schnell und sie sind enorm präzise. Sie sind ganz genau, denn die bilden dir ab. Kennt ja jeder die Situation, du sitzt wo und erwartest, so wie wir beide heute, du kennst den anderen nicht und er kommt bei der Türe rein. Und in diesem Moment ist alles klar. In diesem Moment hast du alles da über diesen Menschen, auch wenn du ihn noch nie gesehen hast, du weißt gar nichts. Also das ist so die rechte Hälfte, die du sofort alles, was in dir wohnt, bekommst du, aber eben nur gefühlt. In einem Riesensystem, das parallel gleichzeitig vorwärts gibt es nirgendwo mehr. Also das eine, eins nach dem anderen, schrittweise die linke Hälfte, die rechte Hälfte parallel gleichzeitig. Und in diesen beiden Hirnhälften sind jetzt diese vier Räume. Wenn man die linke Hirnhälfte nimmt, also so dieses Bewusste, da gibt es den sogenannten roten Raum, das ist so wie so ein Planungssystem. Ich arbeite ja mit Jugendlichen, so das ist wie so ein Planungsbüro. Wenn du was planst, musst du ja schrittweise eins nach dem anderen planen können. Du brauchst also einen Raum, du brauchst eine Gelegenheit in dir, die dich planen lässt. Sonst geht es ja nicht. Und die Stimmung, die du dazu brauchst, ist Konzentration. Also ich hatte mit dem Coaching eine Frau, die hat gesagt, das ist ganz furchtbar, sie ist 3 Tage lang so gut aufgelegt und sie sollte einen großen Plan machen und sie schafft es nicht, vor lauter guter Stimmung. Also ich brauche diese Konzentration, ja, konzentrierte Stimmung, um meine Pläne, meine Vorsätze umsetzen zu können. Im Übrigen, deswegen funktionieren Silvestervorsätze nicht. weil keiner konzentriert ist um diese Zeit. Mitternacht sagt, so jetzt sitze ich, bin ich konzentriert, macht keiner. Geht nicht. Und dann hebe ich mir meine Pläne auf so lange, bis der Moment der Umsetzung da ist. Das heißt, ich hemme mein Tun. Also ich hemme meine gute Stimmung. Ja, was ich vorher gesagt habe, die Hälfte der guten Stimmung, diese Dämpfung. Und das cool gibt dem die Farbe Rot. Weil Rot heißt Ampel auf Rot langsam. Erstmal schauen, erstmal alles fertig planen, warten, bis der richtige Moment kommt. So lange warte ich, bin ich da drin. Und jetzt haben wir immer auf der linken Hirnhälfte, die eins nach dem anderen macht. Und da ist jetzt im unteren Bereich so für cool der blaue Raum, das sogenannte Objekterkennungssystem oder Fehlerzoom oder wie man es macht, weil wir brauchen ein System, das Fehler erkennt. Wir würden gar nicht merken, wann wir einen Fehler machen, wenn wir nicht ein System hätten, das einen Fehler überhaupt erkennt. Ich meine, du bist Lehrerin. Wenn du nicht in den Korrekturmodus gehst, sondern einfach entspannt die Arbeiten anschaust, sagst du, wow, die Kinder machen so tolle Dinge. Wunderbar, du findest keinen Fehler. Also du brauchst diesen Korrekturmodus, der heißt als Stimmung Unsicherheit, weil du weißt ja nicht, ob das stimmt, was da steht. Du bist ja nicht sicher. Also bist du unsicher und dann reduzierst du das, was du da so liest und das du bist, alles auf einzelne Objekte. Also du zerlegst Dinge in lauter einzelne Objekte. Und wenn ich dabei bleibe, dann bin ich bei der Angst. Weil dann merke ich auf einmal, oh, das ist ja riesig, das ist ja enorm groß, das schaffe ich gar nicht. Gibt es dann ein kleiner Kind, der 1000 Teile putzt, schützt das aus und sagst, das ist, und es sieht alle die einzelnen Objekte, sagst, kann ich gar nicht. Gibt es ja bei vielen immer nur das, wow, 1000 Teile schaffe ich nicht. Deswegen fängt man ja mit weniger an. Also ich sehe lauter Objekte und habe ich schlechte Stimmung, ja, weil das schaffe ich gar nicht. Da drin ist aber auch die Angst, aber auch die Wut. Die ist in der schlechten Stimmung, wenn ich Wut habe. Aber wie gesagt, wenn ich mich fürchte, und passt gerade zu dieser Zeit, in der wir leben, gibt es so viele Menschen mit Angst. Und die zerlegen die Welt da draußen in lauter einzelne Objekte. Und jeder ist potenziell gefährlich. Ob ich das nicht, ist mir das egal. Für cool ist das der Blues. Deswegen der blaue Raum, der sagt, oh, wenn man so drauf ist, hat man einen Blues. Geht es mir nicht gut, ja, die schlechte Stimmung ist nicht. Praktisch. Linke Hälfte, oben der rote Raum, planen, unten der blaue Raum, Fehler sind, einzelne Objekte sind. Rechte Gehirnhälfte, oben der gelbe Raum, und jetzt sind wir bei diesem Selbst. Und der gelbe Raum nennt cool Ausdehnungsgedächtnis, Extension, ja, ein schönes Fremdwort, weil das Selbst eines Menschen sollte immer wachsen können. Also da drin ist alles aufgehoben und es geht auch nichts verloren. Und ich habe mit ihm mal gesprochen, er sagt auch mittlerweile, alles, was wir auch schon im Bauch erleben, bleibt da. Es geht nichts verloren. Ich habe meine Frau im Coaching gehabt, die hat einen Geruch gefunden und hat nicht mehr gewusst, was das ist. Und es war, die war knapp 60, es war das Babyöl ihrer Hebamme. Wie sie zur Welt kam, vor 60 Jahren, gab es ein bestimmtes Öl, das gibt es schon lange nicht mehr. Also das wird da nicht mehr verwendet, weil das was. Und so, also es geht nicht verloren. Dieser gelbe Raum, das bin ich selbst. Dazu brauche ich einen Zugang. Wie komme ich zu mir? Ich brauche Gelassenheit. Ich brauche Gelassenheit durch Stimmung. Entspannung. Also sobald ich rumsitze und gelassen bin, merke ich, aha, das bin ich selber, so geht es, das ist wunderbar. Es ist nur gespürt, einfach nur gespürt. Sobald ich wieder was sage, ist es wieder anders, aber es ist gespürt, gelber Raum. Und drunter ist der grüne Raum. Und wir müssen endlich vielleicht einmal was tun in unserem Leben. Ja, das ist der grüne Raum, das Ausführungssystem, etwas tun. Alles, was wir so tun müssen, alles, was so routiniert geht, auch aus uns selber. Deswegen ist das schon die rechte Hirnhälfte, weil es ist ja mein Tun. Ich habe mir das irgendwann mal gelernt. Ich kann das automatisieren. Die Routinen sind da drin. Das ist der grüne Raum. Und ich komme nur ins Tun oder hauptsächlich ins Tun mit guter Stimmung. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, Tatendrang bringt mich ins Tun. Das sind so die vier Räume. Warum sage ich immer oben und unten? Denn der rote Raum, der oben ist, links, und der gelbe Raum, der oben ist, rechts. An diese beiden Räume komme ich nur ohne Stress. Planen und zu mir selber kommen geht nicht unter Stress. Funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich in einer Umgebung lebe, die von Stress bestimmt ist oder ich permanent im Stress bin, habe ich keinen Zugang zu mir selber. Was passiert? Ich bleibe bei den Grundstimmungen stecken. Entweder bin ich nur in der Angst, im Mangel und sage, oh, alles ist so viel und alles ist so. Oder ich bin immer gut drauf und mache aber alles routiniert. Aber es gibt keine Entwicklung. Aber das funktioniert immer. Das geht auch bei Stress, das geht immer. Deswegen ist es in dieser Zeit also schön zu sehen, dass es so zwei Seiten gibt bei den Menschen draußen. Ja, die sie wirklich fürchten. Und die anderen, die sagen, wieso, ist alles gleich, ist mir alles gleich. Das mache ich einfach genauso gleich weiter. Aber der Stress ist trotzdem da. Weil ansonsten müsste man oder sollte man reflektieren, sich spüren und sagen, was ist da eigentlich? Wie ist das eigentlich mit mir? Was macht das mit mir? Lange Antwort.
Wunderbar, dieser Hirnpalast ist unglaublich spannend. Und du hast ja das Konzept der gelben Schule entwickelt. Und dieses Konzept basiert auf der Gelassenheit. Du gehst auch in Schulen und vermittelst dieses Konzept Lehren. Und ich denke, es ist genauso spannend für Eltern zu Hause, also diese Gelassenheit anzuwenden. Und es würde mich wundern nehmen, was so deine Aussagen sind jetzt gegenüber Lehren, wie man das lernen kann, wie man das in den Vordergrund stellen kann, diese gelbe Seite aus dem Gehirnpalast, damit ich wirklich zu meinem Selbst komme und das so auch auf andere wirkt. Was sind so deine Aussagen, was bei anderen resoniert?
Also das, was immer das Schwierigste ist, ich merke, dass ich mache das ja auch mit Eltern an den Schulen. Also ich habe da so Seminartage entwickelt. Kann ich dann später vielleicht noch was dazu sagen. Das Schwierigste für die Lehrkräfte ist, es ist keine Methode. Also das ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist die ganze Ausbildung läuft methodenmäßig. Und ich habe dieses gelbe Schule zusammen mit dem Rektor von der Grundschule entwickelt. Primarschule ist das bei euch. Ja, also und Plattling, die Schule, hat momentan knapp 500 Kinder aus 40 Nationen. War mal eine sogenannte Brennpunktschule, weil ja so viele ausländische Kinder. Und Plattling, der Ort mit knapp 13.000 Einwohnern, ist ein riesen Industriestandort. Und damit sehr, sehr viele Billigarbeitsplätze und damit sehr, sehr viele Menschen, ja, die auch nicht so hoch gebildet sind und deren Kinder sind dann halt dort. Und also so ist es entstanden. Und Erwin Müller ist sehr, sehr früh Rektor geworden mit 42, weil er ein Methodencurriculum entwickelt hatte. Und jetzt komme ich und sage, nein, keine Methode, denn Methoden sind geplante linkshirnige Dinge. Ich habe das geplant, so läuft es ab. Und jetzt komme ich in die Klasse rein und so läuft es ab und es ist was ganz anderes. Also deswegen ist das Erste, was ich sage, da sitzen die Molle da und sagen, ja, aber was machen wir dann? Ich muss ja irgendwie, dann sage ich, genau, es beginnt bei dir selber. Es geht bei dir selbst los und da habe ich eben ganz viele Übungen auch entwickelt. Wie komme ich zu mir selber? Was macht mich selber aus? Und diese Seminartage sind zwei ganze Tage im Abstand von einer Woche. Und davor machen aber die Teilnehmer vier Persönlichkeitstests aus der PSI-Theorie von Julius Kuhl. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Samstagen, habe ich mit jedem Teilnehmer 90-minütiges Einzelgespräch über diesen Test, diese Ergebnisse und was da eben so dazugehört. Und das ist ein besonderes Seminarformat, das so zu machen. Und das ist der größte Gewinn überhaupt. Denn dann sehen die Menschen selber, wie viel Zugang zu mir selbst habe ich denn eigentlich? Bewusst und unbewusst. Und das ist so wertvoll. Und in dem Moment, wo die Menschen das sehen, für sich selber, vor allem diese unbewussten Zugänge, ist das mit den Methoden, spielt keine Rolle mehr. Und damit reduzieren sie sich nicht auf einen Methodenträger und auf mich, der ich was weiß, sondern auf einen Menschen. Und dann bin ich genau da, was gelbe Schule ist, nämlich Menschen als Persönlichkeit zu achten. Und sie bei der Identitätsbildung begleiten. Bei den Erwachsenen nehmen wir einfach Identität drauf und bei der Bildung, bei der Entwicklung begleiten. Und das ist so der erste Einstieg. Und davor geht es wieder Menschen als Persönlichkeit achten, heißt mich selbst zuerst als Persönlichkeit achten. Es beginnt beim Lehrer, bei den Eltern, bei allen Menschen. Es beginnt bei mir. Wie ich mir, so ich dir, ist da meine Aussage dazu. Es beginnt bei mir, wenn ich mich nicht als Persönlichkeit achte, kann ich die Kinder nicht als Persönlichkeit achten. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ist mein Beispiel für Lehrer, ja, du kommst in deine Klasse und dann machst du die Tür auf und du gehst da rein und du hast keine Ahnung, was vorher mit den Kindern war. Du weißt nicht, was zu Hause war, du weißt nicht, was auf dem Schulweg war, du weißt nicht, was im Bus war, wenn es es gibt, du weißt nichts. Du kennst die Kinder halt so ein bisschen aus deiner Klasse, aber du weißt nichts. Was bleibt dir? Was dir bleibt, ist jedes dieser Kinder als Persönlichkeit zu achten. Damit schaffst du eine sichere Verbindung mit den Kindern, da merken die, aha, ich bin geachtet, egal wer ich bin. Egal, was ich gerade mache, egal, was ich tue, ich bin geachtet als Persönlichkeit. Das heißt nicht, was dann immer kommt, ja, ja, aber dürfen die dann alles da drin? Sage ich, nein, das ist eine ganz andere Baustelle. Ich kann mehr, aber ich bin immer geachtet in dem, was ich tue. Ich habe keinen Wert drauf. Sage ich, ja, du bist mal wertvoller, weil du bist gut, du bist mehr Leistungsmensch oder du bist nicht so gut, weil ich, egal was, ich achte alle Menschen als Persönlichkeit. Setzt voraus, dass ich mich selber achte. Und nur dann, wenn ich mich selber als Persönlichkeit achte, kann ich den anderen achten und dann schaffe ich sichere Verbindungen. Und sichere Verbindungen ist das A und O. Und in einer sicheren Verbindung, wir haben das untersuchen lassen von der Uni in Passau. An mehreren Schulen haben wir Viertklässler, gibt es bei euch Viertklässler, befragt. Wie schaut es denn aus in Verbindung zu den Lehrern? Und es war 98% sagen beim Betreten des Klassenraumes und beim ersten Wort wissen die Kinder, wer ist da? Kann ich heute lernen oder nicht? In diesem Moment. Und das ist entscheidend. Ja, da gibt es einen schönen Spruch, der erste Eindruck ist entscheidend. Ja, genau das ist. Wie kommst du da rein? An deinem Gesicht sehen die und an deiner Stimme hören die, wie du drauf bist, ob du dich gerade magst oder nicht. Deswegen empfehle ich auch immer den Lehrern oder auch die Eltern, wenn ich jetzt da gespräche oder wohin gehe, zu spüren oder wenn nicht, dann halt zu schauen in einem Spiegel, wie bin ich denn gerade drauf? Was ist denn meine Stimmung? Stell dir vor, du kommst nach Hause, deine Kinder sind da und es war Mist im Verkehr. Ja, und genau mit dieser Stimmung gehst du bei der Haustüre rein, genau in dieser Stimmung. Ja, jetzt ist die Frage, wie werden wohl die Kinder darauf reagieren, wenn du so bist? Ja, die Nervensysteme tauschen sich aus und dann ist es ja nicht sicher, weil auch du fühlst dich gerade nicht sicher. Und um damit umzugehen und dann nicht irgendwelche Wohlfühldinge zu erzählen, hilft es einfach zu sagen, du, Kinder, es war gerade echt Ärger, ich brauche jetzt 5 Minuten niemanden, ich brauche nur mich selber. Das ist das Beste, der Lehrer, der reinkommt, weil er gerade einen Ärger gehabt hat, einen Riesenärger gehabt hat im Lehrerzimmer oder was, was ich weiß, geht in das Klassenzimmer rein und sagt, Kinder, es ist jetzt gerade nicht mein Tag heute. Und wenn die das machen, dann sagen die Kinder, oh, super, genau, aber es ist eine Verbindung. Also bevor ich da hinstelle, sage ich auch mal so professionell, 32 Methoden und 4-mal differenziert, 3-mal differenziert muss man das bei uns machen, pro Kind und was weiß ich was. Nein. Kann ich alles nachher machen? Die Basis ist die gelbe Schule, ist diese Haltung, Menschen als Persönlichkeit zu achten und sie bei der Identitätsbildung zu begleiten. Und ich nenne es, weil ich aus der Wirtschaft komme, Führung. Nichts anderes. Ich muss die Kinder führen. Und dazu, und das ist das, was so verloren geht. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Bei uns heißt es immer, bei uns fehlen überall Führungskräfte in Deutschland. Überall. Ich arbeite mit großen Unternehmen noch, die händeringend Führungskräfte suchen und da was über sich alles einfallen lassen. Aber wenn ich nicht mehr mit Führung in Kontakt komme, weder zu Hause, nur im Kindergarten oder in der Kita, nur in der Schule, ja, wie soll ich dann plötzlich führen können, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht? Also deswegen brauche ich ganz, ganz vorn wieder. Ich brauche mich selber als Persönlichkeit, mein Geld, meinen Zugang zu mir, mich zu achten. Und dann kann ich die anderen Menschen als Persönlichkeit achten, in ihre Identitätsbildung begleiten. Das ist diese Haltung, gelbe Schule. Und das ist diese Haltung, und das kann man wunderbar lernen. Und zwar im zweiten Seminar da bei mir über das Zürcher Ressourcenmodell kann ich mir Haltungen lernen. Und das ist einfach phänomenal. Und auch das ist untersucht worden, meine Arbeit. In einer Studie sind einfach Menschen befragt worden, Lehrkräfte waren es in dem Fall, die vor über einem Jahr an diesen Seminartagen teilgenommen haben, im Vergleich zu solchen, die nicht teilgenommen haben. Und es ist phänomenal, hat mich umgehauen. Also weil die einfach ganz anders, weil die sagen, logisch, wir sind ganz anders unterwegs, wir sehen viel mehr Sinn in all diesen Dingen, wir sind resilienter, können besser mit Misserfolg umgehen und was bei allen, die mit Kindern arbeiten, sehr wichtig ist, ich kann in einem sehr, sehr frühen Stadium eine negative Stimmung, wenn die kommt, kriege ich sie in den Griff. Ich lasse sie nicht zu, weil ich sie ganz früh schon spüre. Weil ich merke, oh, der macht gerade wieder was da hinten und lassen Sie mir das, mich ärgert. Und ich merke das und ich kann das sehr, sehr früh regulieren. Das ist einer der für mich wichtigsten Ergebnisse. Und das ist also bei hochsignifikant bei 85%. Also das war die wichtigste Antwort, die sie gegeben haben, dass das geht. Dass wenn du jetzt als Eltern das siehst, der Herz macht mein Kind gerade wieder genau das, was ich nicht brauchen kann. Und du möchtest aber was mit ihm machen, dass du das regulieren kannst. Da brauchst du Zugang zu dir. Genau.
Und also Achtsamkeit ist ja jetzt auch in aller Munde. Ist das, was du jetzt erzählst, ist das Achtsamkeit oder hat das noch einen zusätzlichen anderen Aspekt? Dann hast du auch erwähnt, du regulierst etwas, wenn du etwas merkst, wenn es am Geschehen ist, bist du sofort am Ball und versuchst es zu regulieren. Kannst du da noch einen Impuls geben, wie du das genau machst? Oder ist das einfach Prävention und ständige Arbeit, dass du mit diesen Übungen auch zu dieser Verbindung kommst mit den Kindern in der Klasse oder zu Hause?
Also Regulation ist ja da, ich hab ja vorher diese vier Systeme erklärt von Kuhl und da liegt ja eine Regulation, eine Steuerung, braucht man ja dazu, sonst bleibe ich in einem System stecken. Das heißt, ich sollte mich selber steuern können. Das ist eine sehr gute Sache, um mit Situationen umzugehen. Das heißt, diese Pläne, rot, auch umsetzen, grün, also eine gute Stimmung sich selber machen können. Also das, damit motiviere ich mich selber. Klar, ich habe das geplant und ich kann das umsetzen. Ja, Prokrastination ist ein Riesenforschungszweig. Aufschieberitis. Menschen, die einfach planen, 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 planen und nichts tun. Erlebe ich, habe so Berufsorientierungsprojekte, das heißt, mach, was du kannst. Und da habe ich einfach, das ist das gleiche Format im Endeffekt, nur spreche ich mit den Kindern eben nur 30 Minuten und der Test ist ein bisschen kürzer. Und dann ist es sehr, sehr oft, dass die für den Beruf, oh, das haben sie geplant, das haben sie geplant, das wollen sie tun, das und machen nichts. Es gibt keinen Grund, warum sie handeln sollten, warum sie was tun sollten. Also von Rot, vom Geplanten ins Tun. Und das Zweite ist, wenn mir was daneben geht, wenn ich einen Misserfolg habe, schlechte Note schreibe, mir fällt was runter, ich habe etwas halt nicht gemacht und es ist halt mir sowieso viel zu schnell, dass man schlechte Eltern ist. Wenn man es nicht so macht, wie das der Erziehungsratgeber schreibt, ist man ja sofort schlecht. Also das ist auffällig, war jetzt meine Töchter sind 14, fast 18, 21, war zu unserer Zeit noch nicht so. Es ist mehr geworden. Also wenn was daneben geht, dass ich mich wieder beruhigen kann, dass ich mich selber beruhigen kann vom Blau, das ist also das Unsichere, diese schlechte Stimmung, wieder ins Gelb komme, zu mir selbst komme, mich selbst beruhigen kann. Also das sind so diese Regulationsdinge, dass ich das lerne, dass ich eine Haltung dazu bekomme. Und genau das gibt es, das Zürcher Ressourcenmodell, genau für das, dass ich sage, okay, das gelingt mir einfach total schlecht. Also ich bin immer so schnell aufgeregt und dann komme ich nicht mehr weg. Und ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Und ich habe schon 100.000 Dinge probiert und dann brauche ich eine andere Haltung. Weil einfach nur eine Methode zu nehmen, jetzt meine Arbeit als Methode zu nehmen, zu sagen, ja, du brauchst ja bloß, sei doch gelassen, ist der beste Spruch. Also wenn ich meinem Kind was schicke und sage, freu dich doch. Also das ist ja furchtbar. Also im Endeffekt, genau um das geht es. Einfach wieder zu mir zu kommen. Wieder zu mir zu kommen, mich zu spüren, dahin zu kommen. Und das ist ja genau das, was untersucht worden ist, was so wunderbar funktioniert, weil einfach das Zürcher Ressourcenmodell da hervorragende Dienste leistet. Ich habe das ein bisschen auch ergänzt, dass das für mich, ich muss immer alles irgendwie umbauen, dass das für mich passt da drin. Also das sollte es sein. Was man immer bedenken muss bei der ganzen Sache, ist was ein Professor untersucht hat, der sich Stephen Porges nennt und eine Theorie gebaut hat, die heißt Polyvagaltheorie. Kommt vom Nervus Vagus. Und der sagt oder hat erforscht, also hat auch mit Kindern arbeitet, mit Autisten auch viel und mit schwer traumatisierten Kindern und Erwachsenen. Und der sagt immer, es gibt ein System in unserem Körper, im Nervensystem, das nichts anderes tut, als permanent zu schauen, bin ich hier sicher? Also das nennt er Neurozeption, das versucht praktisch dieses System automatisch, das Sympathikus, der sucht permanent, ist meine Umgebung hier sicher oder nicht? Ist sie nämlich nicht sicher, was mache ich dann? Ich greife dich an oder ich fliehe. oder ich ziehe mich vollständig zurück. Ja, das ist das Automat. Wir müssen praktisch permanent auf der Hut sein, ist das da hier sicher? Und jetzt tauschen sich diese Nervensysteme untereinander aus. Jetzt, wenn du wieder zurückgehend in deine Klasse reingehst und hast einen riesen Ärgerkopf, oder du kommst von irgendwoher zu deinen Kindern nach Hause oder in der Kita, egal wo, und hast einfach eine schlechte Stimmung und einen Ärger, dann ist es spürbar über das Nervensystem und es ist für die Kinder nicht sicher. Das passiert also Folgendes, die einen Kinder werden dich angreifen. Die werden sagen, was ist eigentlich los? Oder versuchen, dich rauszufordern, ja, über Dinge, die sie tun. Die anderen Kinder werden sagen, oh, da müssen wir, oh, das ist so, da müssen wir, sind wir ganz vorsichtig. Also die ziehen sich komplett zurück und die Dritten fliehen, gehen weg, wollen mit dir gar nichts zu tun haben. Und das ist automatisiert, das ist komplett automatisiert. Da können wir nichts tun, Gott sei Dank. Weil sonst würden wir uns ja vor nichts fürchten. Also das ist automatisiert. Diese Neurozeption ist automatisiert. Das heißt, im Anfang brauche ich für mich wieder diese Klasse. Ich brauche für mich die gute Stimmung, also den Zugang zu mir selbst. Gute Stimmung stimmt nicht, den Zugang zu mir selbst. Denn nur im Zugang zu mir selbst, nur bei mir, nur in der Gelassenheit, bin ich in der Lage, sichere Verbindungen aufzubauen. Und wir sehen das gerade jetzt bei uns in dieser Zeit, ist es unglaublich wichtig. Es kommen die Kinder in Bayern mit von den Eltern mit Mundschutz im Auto, mit Mundschutz in die Schule. Das ist alles unsicher. Du bist, bei uns war die Aussage in den Medien zu den Kindern, wenn du deine Großeltern besuchst, dann werden sie an Corona sterben. Das war unsere Aussage in den Medien. Muss man sich vorstellen. So sind die Kinder jetzt. So gehen die in der Kita, so gehen die in eine Schule. Kita ist noch gar nicht offen, aber so gehen die in Schulen. Jetzt ist es deine Aufgabe, als Lehrkraft oder auch als Eltern zu Hause, diese Sicherheit herzustellen, dass die wissen, alles ist gut, du bist hier sicher, denn sonst passiert ja automatisiert permanent Angriff, Flucht oder ja Shutdown, was wir ja haben. Also ich ziehe mich komplett zurück. Es gibt ja Kinder, die sie einfach rausnehmen, die sie komplett rausnehmen. Ich habe ja Lehrkräfte, die sagen, ich habe Kinder drin, die müssen Autismus haben, weil die reden gar nichts. Also nehmen sie komplett raus, ohne dass das auffällt, weil die sind halt so. Die sind halt einfach nicht sicher. Und sehen und Verbindung herstellen als erwachsener Mensch, als Mensch kann ich über meine Augen, Augenringmuskel, wie schaue ich, und über meine Stimme. Die Prosodie, die Stimmmelodie. Merkst du ja selber, wenn du mal mit einem Kind im Kinderwagen sprichst und du bist gestresst, kannst du nur so freundlich sprechen, das merkt das Kind sofort. Und genau um das geht's. Und das ist diese Untersuchung, die ich vorher gesagt habe. Die Kinder merken den Moment, wo du das Klassenzimmer betrittst. Wie geht's dir? An den Augen und an der Stimme. Und das haben die geantwortet, ohne jetzt irgendwas von dieser Theorie zu wissen. Genau um das geht's. Bin ich sicher oder bin ich nicht sicher? Und wenn du an dich denkst, du fühlst dich sicher, wenn ich dich achte als der Mensch, der du bist. Menschen als Persönlichkeit achten. Und dann kommt das Lehren dazu, oder das Erziehen und bei der Identitätsbildung begleiten. Wieder die gelbe Schule. Auch die Voraussetzung ist davor, ist der Zugang zu mir selber, damit ich Sicherheit herstellen kann. Und das weißt du selber, wenn du in eine Klasse reingehst, die du nicht magst, oder wo schon mal was war, wo du dich unsicher fühlst, dann sagst du, oh, genau so, genau, das kann, du kannst die Stunde vorher beschreiben, was dann passiert, weil du kannst keine Sicherheit herstellen. Und das solltest du tun können. Und das muss man nicht andauern, das ist immer wichtig, das muss man nicht andauern. Das ist nur der Beginn. Dass die Kinder merken, okay, bin ich aufgehoben, es sind so viele verschiedene Kinder aus so viele verschiedene Haushalte, die sie vielleicht teilweise überhaupt nicht mögen untereinander. Und die sollen dann da drin irgendwas tun und dann ist das auch noch nicht sicher. Kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Also ich brauche diese sicheren Verbindungen vorher. Deswegen meine Rede, ich sage immer, der Anfang ist immer das Entscheidende. Der Anfang. So, wie komme ich da rein? Also wie geht es mir? Bin ich gelassen oder nicht?
Der Hallo-Effekt.
Ja, genau.
Genau. Du hast erwähnt, dass du mit Lehrern oder mit Eltern auch Übungen machst. Kannst du mit uns da eine Übung teilen? Ist das, also kann das auch Meditation sein oder eine Achtsamkeitsübung? Oder in welche Richtung gehen diese Übungen, wenn ich jetzt heute damit beginnen möchte, gelassener mit meinen eigenen Ängsten und Sorgen umzugehen, damit ich diese innere Stärke meinem Kind ausstrahlen kann? Wo kann ich jetzt heute beginnen, wenn ich auch keine Möglichkeit habe, jetzt das Zürcher Ressourcenmodell sofort zu besuchen, sondern einige Dinge, die ich jetzt implementieren kann, dass ich das Werkzeug dafür habe?
Also was ich sehr, sehr gern mache, ich habe eine Biografiearbeitsausbildung schon lange, ist praktisch, dass du einfach dich mal hinsetzt und mal dein Leben so über anschaust und sagst, was sind denn alles so meine Rollen? Also was sind alles so meine Rollen? Du machst so einen Kuchen, du machst so einen Kreis und sagst, das sind alles meine Rollen. Also dann sind die da so drin. Und das ist also eine der Übungen, die ich da bei mir mache in den Seminartagen. Und wenn die Leute dann fertig sind, dann sage ich, gibt es die da drin auch selber? Und dann gibt es immer das große Hallo, weil die Leute vergessen sie selber. Also was weiß ich, was ich sage, wenn du jetzt an dich denkst, ja, ich meine, du bist Mutter, ja, du bist Lehrerin, du bist Ehefrau, dann hast du vorher gesagt, du hast einen Hund, also da musst du was, du bist Tochter, du, was weiß ich, deine ganzen Rollen. Als Freundin oder so, ja. Und da vergessen sie die Leute selber. Also das ist immer wieder, erstaunt mich immer wieder, dass man gar nicht merkt, vielleicht gibt es mich auch noch. Also das ist schon mal so ein Einstieg, dass man sieht, wie viel Raum in meinem Leben habe ich eigentlich für mich selber? Was spüre ich da? Wie viel Raum habe ich denn für mich? Also es ist einfach mal, um das anzufangen, kann man wunderbar am Boden machen oder da kann man ganz tolle Dinge tun, sich einfach mit sich selbst mal beschäftigen und schon habe ich einen Selbstzugang, weil ich mich mit mir selbst beschäftige. Also das ist so ein Einstieg, einfach mal, was bei mir alle tun dürfen, also das ist das eine. Und das andere, also, da gibt es viele Übungen, die man sehen müsste, aber, so, aber was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Dankbarkeit. Also im Endeffekt mal aufzuschreiben, für was bist du dankbar in deinem Leben? Was ist, das ist ein komplett, das geht nur mit Selbstzugang. Du kannst nicht dankbar sein, um dir irgendwas zu denken. Also da musst du spüren und dann das auch wirklich einzuordnen. Also das ganze Leben einzuordnen und sagen, wo habe ich denn, wenn ich eine Skala habe, ja, wo bin ich denn, wo einfach so meine Mädels zum Beispiel sind alle drei gesund. Das ist für mich so, das ist gar nichts Selbstverständliches, es gibt so viele andere Kinder. Das ist für mich so ein Wahnsinn von der Dankbarkeit ganz weit. Und dann bin ich jetzt ja so ganz lange, seit 1991, sehr glücklich verheiratet. Das ist auch was, wo ich hohe Dankbarkeit habe. Aber, und ich laufe immer in der Früh, bin ein Läufer mit mir selber. Ich kann ganz, ganz gut mit mir selber umgehen. Und das ist für mich ganz wertvoll. Und auch da merke ich bei dieser Übung, die Dankbarkeit bezieht sich immer auf anderes. Aber mit mir selber. Einfach, dass es mir mit mir selbst gut geht. Und dass ich mit mir selber immer wieder umgehen kann. Ja, dieses Gelb heißt der Integration von allem. Da ist ja alles drin. Meine schwarzen und meine weißen und alle meine grauen Seiten. Dass ich das wird jetzt ja mich selber als Persönlichkeit achten, dafür dankbar bin. Das sind zwei so Übungen, die relativ einfach sind, einfach mal zu beginnen, wirklich zu schauen, in all diesen Dingen, wo bin ich denn da selber? Heißt aber eben, erst stehen bleiben. Einfach mal in diesem ganzen Wahnsinn, der so los ist, um einen rum stehen bleiben. Wenn ich weiterkommen will, wenn ich über eine Straße gehen will, mich entwickeln, muss ich zuerst stehen bleiben. Weil sonst merke ich es gar nicht. Sonst merke ich das gar nicht. Und das ist wirklich auffällig. Und bei dieser gerade diese Kartenübung mache ich ja schon ganz lange. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die da drin selber finden, also die da drin selber im eigenen Leben, ja, ich, mich selbst. Und es gibt dann, also es gibt da wenig Menschen, die an sich selber denken in der Dankbarkeit. Und dann überall einen zweiten Schritt dahinter bei der Torte einfach zu schauen, okay, jetzt baue ich mich da ein. Jetzt möchte ich von dieser Torte 10% für mich haben. Ja. Was lasse ich denn weg? Ich muss ja da, wenn ich mich vorher schon nicht habe, was lasse ich denn weg? Oder wo tue ich mit? Wo nehme ich denn was weg? Weil ich kann nicht 110% machen. Torte oder ein Stück gibt es nicht. Und so ist bei manchen auch. Was mache ich denn jetzt eigentlich für mich, wieder für mich selber, um diese Dankbarkeit zu haben? Und Dankbarkeit ist einfach ein gelber Zustand. Und wenn du, stell dir mal vor, du bist einfach für was dankbar, was du selber aus deinem Leben, und du hast Menschen um dich herum, die strahlst du aus. Die sagen, hey, was ist eigentlich mit dir gerade? Und du sagst, boah, einfach, da ist gerade so schön, du stehst draußen und die Sonne geht auf und du bist einfach dankbar für das, dass die Sonne da, wenn jemand dabei ist, der sagt, was ist mit dir? Welche Drogen hast du da so? Also das sind zwei so einfache Einstiege, um mal zu schauen, das das Wichtigste, wie gesagt, sind diese Persönlichkeitstests. Aber das ist was, was man immer wieder machen sollte. Und vielleicht für sich auch, und ich mache das auch mit mir selber, immer wieder, zumindest alle halbe Jahr mal, diese Torte zu machen. Zu schauen, was ist denn gerade los in meinem Leben? Wo habe ich denn gerade, wo bin ich denn gerade involviert? Wo habe ich gerade eine Rolle? Wo fällt gerade was weg? Wo ist was? Und wo kann ich denn auch mal was wegtun? Das beschäftigt mich immer schon so viel und das machen eben einfach von meiner Torte so ein Stück ein. Kann ich da nicht mal was reduzieren? Kann ich da nicht mal was wegtun? Also das ist so eine Idee.
Ich finde es so wichtig, das zu sprechen, weil es einfach doch bei vielen abgespeichert ist, dass vielleicht sogar etwas Egoistisches, an sich selbst zu denken. Also wir bekommen das auch in unseren Herkunftsfamilien. Und es ist bei vielen abgespeichert. Ich darf nicht so viel an mich selbst denken, sondern an all die anderen Rollen, die ich habe. Aber jetzt auch mit diesem Gespräch mit dir ist das wieder so offensichtlich, dass ich die Stärke nur so eigentlich bekommen kann, wenn ich an mich denke und dass es mir gut geht und ich an mir arbeite. Deshalb bin ich jetzt dankbar, dass wir über das nochmals sprechen konnten. Mich nimmt noch Wunder, der grüne Bereich, der automatisierte Bereich, wo die Gewohnheiten auch stattfinden. Und so deine Erfahrung, Meinung dazu, wie schwierig das ist zu ändern, wie du da vorgehst oder auch mit deinem Kind daran arbeiten würdest, dass diese automatisierten Prozesse, wenn ich es möchte, wenn ich etwas ändern möchte, dass ich daran arbeiten kann.
Also das Erste ist, da habe ich nämlich vorher in meiner langen Antwort was nicht beantwortet, was du mich gefragt hast, was Achtsamkeit ist ja so in aller Munde. Und das ist für mich, grüner Raum ist für mich die Achtsamkeit. Also ich bin im Hier und Jetzt, weil woanders bin ich ja nicht. Und ich gehe praktisch und schaue, was tue ich denn gerade so automatisiert. Also wenn mir das schon mal gelingt, meinen Automatismus runterzufahren und schauen, was mache ich eigentlich gerade. Also ich mache etwas, ich stehe rum und räume mir irgendwas weg. Und dann merke ich es und dann wegräumen, mir einfach mal, also diese Achtsamkeit zu schauen, was tue ich denn eigentlich gerade? Dann bin ich schon mal, dann habe ich schon mal einen Stopp drin und dann bin ich schon mal wieder, was tue ich? Bin ich schon wieder bei mir? Ja, dann kann ich schon mal schauen und dann merke ich mal, ist das eigentlich sinnvoll? Was mache ich da eigentlich gerade? Selbst, und das ist also das Schwierige im grünen Raum, weil es ist eine gute Stimmung. Weil es funktioniert, weißt du, und es ist total uhu und simmer und ich mache immer. Und es gibt dann so Eltern, die sich dann spät beschweren, weil sie immer die Sachen der Kinder oder der Ehemänner wegräumen mussten. Ja, habe ich dann immer, oder in der Arbeit habe ich das öfter so, ich muss immer die Arbeit auch vom anderen machen, aber es fällt mir gar nicht auf. Und die sagen dann, ja, aber es ist ja nicht schlimm, es macht mir Spaß, aber es ärgert mich. Also diese Achtsamkeitsübungen, dieses, ja, weißt du, so nicht im Hier und Jetzt sein, woanders kann man ja gar nicht sein, wie hier und jetzt, einfach mal da stehen zu bleiben, was ich vorher schon gesagt habe, und zu schauen, was mache ich denn eigentlich gerade? Was mache ich da eigentlich gerade? Stimmt, ich habe zwar gute Stimmung, ja, das ist ja, aber was mache ich da gerade? Ist das okay? Jetzt räume ich da zum 15. Mal die Kinder und ich habe gesagt, ich habe drei Töchter, wir haben eine Schuhfabrik zu Hause. Also wenn man Schuhe braucht. Oder klar, die haben natürlich, und da ist früh, und wenn ich bei mir, ich arbeite in meinem Haus, also bei mir sind die Leute in meinem Besprechungsraum, da muss man bei uns im Eingangsbereich vorbei. Und dann habe ich mir einfach immer wieder ertappt, dass ich derjenige war, der da die Schuhe so hingestellt hat, dass man merkt, dass sie zusammengehörig sind, die Schuhe, also nicht irgendwie. Und das hat man aber nichts gemacht, weil das war so in Vorbereitung von einem Coaching, das war ja schön. Und dann habe ich einfach damit, so, während ich so Schuhe ins Regal denke, was mache ich da eigentlich gerade? Was mache ich da eigentlich gerade? Und müssen wir das aufnehmen, das geht mir ja überhaupt nichts. Oh, das war aber so routiniert. Einfach. Und dann habe ich mit meinen Mädels gesprochen und dann haben die gesagt, ja, jetzt hat was gesagt, Papa. Ja, mittlerweile funktioniert das, weil ich was gesagt habe. Also das ist einfach dieses Achtsam, einfach mal im Tun, wenn mich was stört. Also wenn ich merke, nein, ich mag das nicht. Also wenn, nachträglich. Weil während dem Tun, wenn es mich stört, bin ich nicht im grünen Raum, sondern bin ich im blauen, weil da ist es ja kreislich. Da tue ich ja was, was ich nicht mag. Ja, aber wenn ich so im grünen Raum, weil ich halt automatisch da so... Ja, ich habe eine Frau gehabt, die hat alle 14 Tage Fenster geputzt am Haus. Mit einer Riesenfreude. Und dann ist es dir einfach mal aufgefallen. Sie hat gesagt, sie stand auf der Leiter und dann vor lauter Ärger den Wassereimer runtergeschüttet und hat gesagt, ja, bin ich da der Depp von meinem Haus? Also so ihre Aussage. Wirklich mal das stehen bleiben. Was mache ich da eigentlich gerade? Ist das meins? Hat das irgendwas mit mir zu tun oder nicht? Und wenn ich bei oder nicht bin, und vor allem dieses viele Tun im Grün, ja, dieses viele routinierte Tun, das ja auch unter Stress funktioniert, ist bei vielen Menschen so stark, dass sie sich in der Torte eben selber vergessen, weil es da kein Geld gibt. Aber es fühlt sich gut an, ist ja meins, ist ja routiniert. Ich meine, wenn du Fenster putzt, wirst du Fenster putzen können oder musst du nicht jedes Mal neu lernen. Das kannst du ja. Und dann hast du ja, und dann kann man das ja auch mal tun. Es geht ja nur immer darum, wie du gefragt hast, ja, eine Gewohnheit aufzubrechen. Auch wenn es mir Spaß macht. Dann kann ich ja sagen, oh, jetzt macht es mir richtig Spaß, weil es ist meins und das mag ich auch so. Wenn ich aber einfach mal wirklich stehen bleiben, dieses Gelassene, dieses einfach mal stehen bleiben und schauen, was mache ich eigentlich? Und so ist es ja bei den Gedanken, ja, wenn ich so in das Folterkammer, also wenn ich so in meine eigene persönliche Folterkammer gehe und dann meinen Abwertungsprozess beginne, ja, dann schaue ich meine Folterinstrumente an und das haben wir alle. Wir können uns, wenn mir was daneben geht, perfekt abwerten. Da sind wir nichts mehr wert am Schluss, nichts mehr. Und für unsere ganze Umgebung übrigens auch nicht, weil das merken die natürlich dann. In diesem Moment des Betretens der Folterkammer, einfach mal achtsam zu sein, zu sagen, was mache ich jetzt gerade? Jetzt kommt wieder meine Spirale, ja. Auch routiniert, aber halt auf der anderen Seite. Also unangenehm. Aber das ist bei vielen Menschen einfach automatisiert und so, kann ich gar nichts machen. Also es denkt mich. Schwierig. Also sobald ich aber einfach mal stehen bleibe, einfach immer mal dieses Innehalten, das ist was überall ist, dieses Achtsame, dieses Jetzt stehen bleiben, dieses Hiersein und so, was mache ich da jetzt eigentlich gerade? Ist das richtig? Also passt das zu mir? Oder ist das nicht so? Und das ist, was ich aus eigener Erfahrung über viele, viele Coachings, das wirkt wirklich Wunder. Da merken die Leute, wenn du mal schaust, so, das machst du über eine Woche, dann hast du vielleicht ein Drittel aller deiner Gewohnheiten mal angeschaut. Dann merkst du am Ende, was du jetzt für ein Zeug machst. Also ich habe mir das bei mir gedacht, was ich jetzt für ein Zeug mache. Das mache ich so wie die Schuhe aufräumen, weil das gehört so dazu, aber das ist ja ein Zeug, also wie Bayern sagen, das ist ja ein Zeug. Hat mit mir nichts zu tun. Also das ist so eine Möglichkeit, innehalten, wieder die Gelassenheit, was ja geht, immer dieses Stehenbleiben. So viele, ja, die redet sich leicht, weil wenn man Stress hat und so, wenn ich Stress habe, sollte es mir am allerbesten gelingen, weil dann sage ich es ja nur. Ich brauche nie was ändern, auch das habe ich gelernt. Die beste Gewohnheit ist der Satz, wann soll ich das machen, ich habe ja so viel Stress. Sage ich, perfekt, braucht man nie was verändern, besser geht es gar nicht. Bleiben Sie beim Stress, viel Spaß noch. Weil wenn das immer automatisierter Satz ist, kann ich gar nicht. Ja, also so wie bei dir, ja, du hast drei Kinder, hast du ja Zeit, was als Lehrerin, so kannst du sagen, ja, wann soll ich diesen alles machen? Ja, das ist einfach, brauche ich mich nie mehr entwickeln. Kann ich sagen, ich hab so viel Stress, ich muss so viel tun, habe ich gar keine Zeit für mich selber. Und wenn man das mal anschaut, so früher, die alten Menschen, mein Vater, der war bald 92 und der kommt so aus einer Landwirtschaft, und die haben den Zugang zu sich selber immer wieder in der Arbeit gefunden, immer wieder in diesen Pausen. Weil die haben nicht durchgearbeitet wie mir, dahin, zack, 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 und abends muss ich dann noch ins Yoga. Sondern wirklich in diesen Pausen, sagt er, das ist für mich im Übrigen mein Lehrer, mein Gelassenheitsausschütter mit 91,5. Genial. Der ist richtig gesund, voll beweglich und alles. Der ist noch richtig fit, geistig, körperlich richtig fit. Also das ist... Genau, da kann man das einfach sehen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in der Schweiz auch gibt, aber bei uns dann ganz viel sitzen die Älteren, also auf den Höfen, auf der Bank, vor dem Haus und schauen blöd. Also einfach, genau das ist das. Und wenn ich mir das bewahren kann, das brauche ich mir nur abschauen. Ich muss einfach mal bremsen.
Also das Stichwort ist da wirklich sich Pausen nehmen. Und es wird immer wichtiger. Wir haben immer mehr Verpflichtungen und die Pausen, die werden immer wichtiger und wir dürfen sie nicht vergessen. Ich möchte noch ein bisschen bei der Gelassenheit bleiben und bei der gelassenen oder einer Erziehung mit Gelassenheit, wie sich diese auf Kinder auswirkt und vor allem jetzt auch auf den schulischen Erfolg. Also es ist ja so, dass der Notendruck zum Teil sehr groß ist in Familien und die Familien sich sehr eingeben in das Schulleben des Kindes und dass das ja sehr wenig oder das Gegenteil der Gelassenheit ist. Und ich persönlich plädiere für die Gelassenheit, auch im Umgang mit Noten und mit der Schule. Aber vielleicht kannst du da noch mehr Hintergründe geben, wie sich das positiv eigentlich auswirkt, also das Gegenteil bewirkt, als wenn man jetzt so viel Druck auf die Kinder konstant ausübt.
Also das eine ist das, warum mache ich das eigentlich? Also warum muss ich diesen Druck ausüben auf die Kinder? Das kommt ja von mir. Also ich mache das ja als Eltern selber. Ich habe da irgendwas erlebt, wo ich das einfach so weitergebe, wieder unreflektiert, wieder ohne mal stehen zu bleiben. Wie komme ich auf diese Idee? Also für mich ist wieder der Anfang, ja, meine Arbeit ist entscheidend. Wie entsteht die Idee, auf mein Kind Druck aufzuüben wegen der Note? Wie entsteht so eine Idee in mir? Wie gibt es das? Also, das ist ja immer, wenn ich so Eltern habe, die so Thematiken haben mit den Kindern, da muss ich eine Klammer aufmachen. Ich arbeite bei uns mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammen und mache dort auch Fortbildungen und die sagen, dass 80% ihrer Kinder und Jugendlichen, die da kommen, sind die Hochbegabten. 80%. 20% sind die anderen. Man hätte eigentlich was anderes erwartet. Und es ist genau das, was die sagen, dass der Druck zu Hause so groß. Gesellschaftlich, was immer, das ist bei meiner eigenen Nase beginnt, warum mache ich das eigentlich? Und ich kann da von mir jetzt erzählen, also von uns da zu Hause, bei uns waren Noten nie irgendein Thema. Und meine große Tochter ist ins Gymnasium gegangen, weil sie enorm gut war in dieser Grundschule. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei mir, sowieso bei meinen Mädels, muss man niemand auf ein Gymnasium gehen, weil das habe ich gemacht. Ich habe ein Studium, ich habe alles. Das stimmt aber nicht. Also im Verdeckten habe ich dann gemerkt, war ich derjenige, der dann da, meine Tochter ist nach 2 Jahren, 3 Jahren wieder runter vom Gymnasium, weil sie einfach, das war nicht ihr Ding. Aber ich war derjenige, der da immer wieder durch Nachfragen, wie war es da die Noten und so, habe ich selber, ist mir nicht aufgefallen. Aber durch selber ja innehalten, weil ich mir gedacht habe, das ist meine erste Frage gewesen. Und ich bin der eigentlich nicht. Aber das war so, ja. Jetzt ist die Tochter da dort und ich habe das auch gemacht und ich muss das unterstützen. Ich habe die 10. Klasse zweimal gemacht, weil ich besonders gut war, ja. Also, und dann ist mir das so aufgefallen. Und wirklich ab dem Tag war das weg. Hat sich das komplett aufgehört. Und dann ist das wirklich, ja, aber meine Kinder, was ich da so sehr dran liebe, ich habe nur meine Kleine mit 14 in der Schule, mein Mittleres in der Ausbildung, aber auch in einer Schule mit dabei, was ich da sehr liebe, ist wirklich, dass die selber entscheiden, ob sie jetzt was leisten wollen oder nicht. Selber. Also meine kleine Tochter hat sich einfach vorgenommen, sie will Klassenbeste sein, das entscheidet sie selber. Kommt man mir gar nicht auf die Idee und das macht ja auch nichts. Und die hat so ein tolles Leben, trifft sie da und da und da und das war ihre eigene Entscheidung. Wir haben keinen Klassenbesten, wir brauchen das auch nicht, aber sie für sich selber. Und meine mittlere Tochter, die immer genau ausbalanciert und die das liebt, kleine Dinge zu machen. Und das ist die Verbindung aus diesem sag jetzt mal, außerschulischen Leben zu basteln, kleine Dinge zusammenzustellen, das sie dann in der Schule, in der Heftführung niederschlägt. Die Grundschule bei uns in der Nähe, das ist so eine kleine Schule mit 100 Kindern, hat alle die Hefte eingefordert, also gebeten und Hefte meiner mittleren Tochter, nachdem sie fertig war. Weil die Heftführung war wunderbar. Und selber. Also das ist das, was sie auswirkt. Und jetzt muss ich da mal was sagen, um vor allem meiner Frau und mir auf die Schulter zu klopfen. Und habe jetzt Menschen getroffen bei uns im Dorf Und die haben zu mir gesagt, ihr habt so drei wunderbare Mädels, weil die sind so freundlich und die sind immer zufrieden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann haben wir gewonnen. Also wenn das das ist, und das ist genau das, dieses Zufriedensein und dieses, wenn wir erzählen, uns zu erinnern, dass man auf dem Weg zum Kindergarten muss, weil wir sind am Dorf, es gibt keinen Kindergarten und auch keine Schule bei uns, also man muss überall fahren. Also haben wir eine halbe Stunde gebraucht, weil die halt irgendeine Schnecke gefunden haben. Und dann ist man, sind wir mal halt spät gekommen oder gar nicht, weil die Schnecke war viel wichtiger. Und dann ist einmal aber das, was ich gesagt habe, mein Anfang, wenn ich derjenige bin, der ein Zeitfenster von 10 Minuten setzt, um fertig zu sein und zur Schule und zum Bus zu kommen, mache ich Druck auf die Kinder durch meinen eigenen. Ich bin ja der, der es anfängt. Die Kinder machen das ja nicht, wieso kommen sie auf die Idee? Also die Entwicklung, man sieht das so schön im Blattling an dieser gelben Schule von den Kindern, man kann sich gar nicht vorstellen, erstmal, wenn man in die Schule reingeht, was das für eine Atmosphäre ist, also nicht nur an der Schule, sondern arbeiten mittlerweile auch schon viele Schulen damit. Aber was so schön ist, ist, die Lehrer bekommen einfach so Geschenke für die Kinder, selbstgemaltes, gebasteltes, einfach so. Und das ist das, was die Eltern sagen, einfach so. Wo ich mir denke, genau, Kind sei, das soll einfach lassen. Aber durch den Druck, den wir selber waren, weil wir ihn verspüren, weil irgendjemand uns mal gesagt hat, oder wir das glauben, wir brauchen die besten, schönsten, tollsten, größten Kinder, müssen alles können, haben die Kinder keine Chance. Und das wirkt sich auch an der Schule aus. Und das ist das, wir haben Kinder an Schulen, wo die Eltern einfach sagen, was macht ihr mit den Kindern? Die wollen nicht mehr nach Hause um 16 Uhr. Ganztagesschule. Weißt du, was so schön ist? Und da haben sie zack, 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 zack. Immer ganz wichtig, dazu zu sagen, es ist immer mal so, ich kann nie, wir sind nicht alle göttlich, das kann man nicht machen, aber es geht um so eine Grundhaltung. Und wenn die Grundhaltung das ist, dass ich diesen Menschen als Persönlichkeit achte, dann ist er ein Kind, dann darf dieses Kind machen, was gerade ist. Und das hört sich jetzt alles wahnsinnig, aber das ist so, ich finde es jetzt für mich immer relativ einfach. Den größten Anteil bei uns an der Erziehung, meine Frau, weil ich habe einfach durch meine Arbeit, ich bin einfach früh unterwegs und früh unterwegs gewesen. Und das ist einfach, und ich liebe das. Und wenn ich die Zettel sehe, die ich bekomme, du bist der beste Papa der Welt von meiner großen 21-jährigen Tochter, sage ich mir es einfach, bin ja der einzige Papa. Aber trotzdem, dann denke ich mir, stimmt irgendwas. Stimmt, haben wir irgendwas, muss stimmen, wenn es mir so geht, oder wenn ich eine 14-Jährige habe, die einfach so, wenn dann die Leute immer, wenn die nach Hause kommen und sagen, Sonja, heißt meine Kleine, du bist so gut in der Schule, aber du bist gar kein Streber. Das sagen sie so oft zu ihr. Dann wissen wir, ja, das ist ihr eigenes. Die muss sich nicht hinsitzen und sie Druck machen und sagen, oh, jetzt muss ich, nein, gar nicht. Und das ist genau das, wieder die Gelassenheit, wieder das und wieder die Kinder als die Persönlichkeit achten, die sie sind und in Sicherheit begleiten, in der Identitätsbildung. Nichts anderes. Und momentan sagen wir jetzt einfach in dieser Zeit, der Mensch braucht den Menschen. Ich kann es nicht irgendwo hier sitzen, ich kann nichts machen, ich kann nichts da, ich kann nichts machen. Sind im Übrigen immer noch fernsehlos, immer noch. Und wir haben immer gehört, ja, ich werde es am Fernseher brauchen. Nö. Brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Ich meine, es gibt Internet. Wenn ich was schauen will, und dann haben sie immer gesagt, aber deine Kinder, dann werden sie nicht dazugehören und keiner will sie haben. Und dann wirst du schauen, und wenn du nicht gleich Handy kaufst, wirst du, machen wir alles selber. Wenn ich will, dass mein Kind ein Smartphone hat, mit 6 Jahren, habe ich für mich so viele Argumente, dass ich es kaufe. Würde ich das Kind fragen, sage ich, braucht kein Mensch. Aber ich selber finde Argumente, es wird eine Außenseite, wenn es ist. Und wenn was ist, wenn was passiert. Das, weiß nicht, du kennst das ja selber, bist ja selber Mutter, wie viele Argumente das da gibt. Wenn ich diese Argumente nicht habe, brauche ich es ja nicht. Aber es bin immer selber. Es geht immer bei mir selber, es geht immer wieder da aus der Nase. Es geht immer bei mir selber los und deswegen ist das so der Einstieg. Und ich habe einfach, deswegen arbeite ich ja mit Eltern an der Schule, weil einfach die Eltern merken, hoppala, es ändert sich was mit dem Kind. Ja, die Lehrer nehmen das Kind als Persönlichkeit und das sagt, ich mag gar nicht mehr so gern daheim bleiben. Und dann gibt es eben diese Seminartage für Eltern, wo dann eben die Eltern, und da sind die Feedbacks wirklich enorm, was da passiert. Und das geht ja auch schon über Jahre, wo ich dann, wenn ich so Leute trifft, die dann sagen, es hat nichts Besseres gegeben, als einfach mal zu lernen, hey, einfach mal, ja, dieses Gelassene, dann ist es halt, wir haben große Bäume bei uns im Garten, jedes Kind war auf die Bäume drum. Ganz klar, ich bin nicht so der, meine Frau ist so da eher der Baumkraxler und dann ist das, ja, dann muss ich das halt lassen. Aber das heißt nicht, ich muss jetzt alle Kinder auf den Baum raufschicken. Das heißt mir immer, was ist meine Haltung? Welche Haltung habe ich diesem Kind gegenüber? Warum möchte ich das? Nicht das Kind will, das Kind will einfach nur geliebt in Sicherheit sein. Mehr wollen, glaube ich, Kinder gar nicht. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir Großen, die wir das doch eigentlich reflektieren können, dass wir das möglichst so halten können. Nie immer, wie ich das sage jetzt, weil es geht einfach nicht. Aber cool sagt einfach immer so sehr gelegentlich. Die Kinder müssen sicher sein. Dann sie müssen geachtet sein als Persönlichkeit. Und dann funktioniert es.
Oh, Stefan, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, aber ich denke, wir können jetzt zum Schluss wirklich sagen, dass wir uns einsetzen für eine gelassene Erziehung, eine Erziehung ohne Druck, eine Erziehung, in der wir unser Kind als Persönlichkeit anerkennen und es frei nach eigenen Bedürfnissen und Begabungen entfalten lassen, dass wir Sicherheit geben und dass wir vor allem wir selbst immer wieder achtsam sind und innehalten und überlegen, was mache ich jetzt? Macht es Sinn? Möchte ich das? Macht es mir Freude? Wie wird sich das auswirken auf meine Familie, auf meinen Alltag? Hast du da zum Schluss noch Ergänzungen, so die Kernpunkte, die wir uns für Eltern wünschen?
Ja, also ich denke mal, immer wieder, das sage ich ja ganz oft, jeder ist es wert. Wir sind einfach wertvolle Menschen. Und jeder ist es sich für sich selber wert. Egal, was ihm irgendwann mal irgendjemand gesagt hat und egal, was passiert. Und es ist ja, ich arbeite ja, ich sage jetzt immer am Anfang, sein Gott sei Dank als Coach und nicht als Psychotherapeut, aber ich habe einige Ausbildungen, wo ich mit Psychotherapeuten arbeite. Also sobald du gesund bist, also auch psychisch gesund bist, dass man nicht an irgendwelche Traumata oder so arbeiten muss, aber wenn man das nicht hat, das sind ja nicht so viele Menschen, denen es so geht. Wir sind, alle Menschen sind wertvoll und auch ich. Das ist das A und O. Mir einfach nicht als so Rädchen in einer Maschine sehen, dass ich sage, ja, ich muss eh nur funktionieren, aber das sind dann immer die Dinge, wo ich sage, okay, das macht es ja leichter und brauche ich nichts verändern. Sie wirklich als wertvoll zu sehen, als derjenige Mensch, der so weit gekommen ist und der Kinder haben darf und wo das alles so funktioniert, das ist für mich so der Kern. Ich bin ein wertvoller, geliebter, aufgehobener Mensch. Egal, ob ich das jetzt spirituell sehe oder in meiner Umgebung sehe, wir sind einfach alle wertvolle, geliebte, gut aufgehobene Menschen. Egal in welchem Umkreis. Wir sprechen ja jetzt, wir können jetzt auf die ganze Welt schauen, aber wir sind jetzt ja gerade hier und um das geht es. Also das ist mir so wichtig, die Leute wirklich wieder klar zu machen, dass sie selber gibt. Und dass sie selber wertvoll sind. Ich habe jetzt im Coaching letzte Woche eine Frau gehabt, im ZRM, in der ersten Formulierung von dem Haltungsziel, wo ich dann immer sage, ja, schreiben Sie doch mal einen Satz, der was mit sich selber zu tun hat, da wacke ich drin. Und dann schreibe ich so, sage ich, wo sind Sie da? Und dann fällt er das auf, dann sage ich, aber Sie sind doch so wertvoll. Und dann ist die Rede, kennst du dieses leichte Rotwerden da? Und dann war so Ende 30, also da habe ich gesagt, hat der das noch nie irgendjemand gesagt, nein, aber das hat sich schon so lange nicht mehr für sich selber, so lange nicht mehr gehört. Einfach für sich selber. Wir sind so unterwegs und das ist so das Wichtige. Stehen bleiben, sich als wertvoll empfinden. Nicht Krone richten, wir brauchen ja gar nicht. Wir müssen gar keine Könige sein, wir sind einfach alle nur wertvoll. Ein König ist ja wieder irgendeine Bewertung. Wir sind einfach wertvoll. Und damit sind es auch unsere Kinder.
Das sind sie. Herzlichen Dank, Stefan. Kannst du uns noch mehr über dich erzählen, wo man Informationen findet? Du hältst so viele wunderbare Seminare. Wo kann man sich da erkundigen?
Also ich habe Webseiten, die heißt der Persönlichkeitsgeograph. Und das ist so eine Herausforderung, weil Persönlichkeit muss man im Internet mit OE schreiben und den Geografen, weil bin ja Geograf vom Studium her, schreibt man mit PH. Also der Persönlichkeitsgeograph.de ist meine Website. Da sind auch immer meine Termine mit drin. drauf, wenn ich was tue, wenn ich was mache, also weil ich weiter weg bin. Und was ich öfters bin, einfach an Schulen auch richtig oder an Kitas, da habe ich so, ja, so einen Selbstwerttag auch entwickelt, so einen Seminartag, wo es wirklich nur um den Wert geht. Und da bin ich sehr oft in Kitas, weil die sagen, wir lernen 100.000 Mal, wie man die Arche Noah falls, hat mal so eine Leiterin gesagt, endlich mal was für uns selber. Also einfach mal was für, dann komme ich da natürlich hin, dann fahre ich da hin und dann machen wir da so einen Tag. Und da ist auch das Feedback. Bei mir gibt es im Übrigen, das ist mir nur wichtig in meiner Arbeit, es gibt in meinen Seminaren keine Gruppenarbeit. Es gibt keine Einzelfeedbacks in der Runde. Das mache ich nicht, weil das mag ich selber nicht. Mir hat das immer so aufgeregt, wenn ich dann am Schluss sagen habe, wie es mir gerade geht. Ja, aber wenn ich gerade bei mir selber bin, will ich das nicht sagen, wie es mir gerade geht. Also es gibt so mehr. Keine Rollenspiele, nichts macht jeder. Klar, wenn ich mit dem Selbstarbeit arbeite, mit mir selbst. Aber ich nutze die Dynamik der Gruppe. Also das ist so die Website. Die Schule-Geschichte ist www.gelbeschule.de. Da kann man einfach mal schauen, was wir so mit der Schule machen und was da so drin steht. Also das sind so die, das ist das, was mehrere Informationen über mich selber gibt und über das.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Stefan. Ich bin so froh, dass wir das Gespräch führen konnten. Und ich wünsche dir noch viel, viel Freude bei all deinen Seminaren und
ja, vielen Dank.
Coachings.
Vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung, mit dir hier sprechen zu dürfen.
Alles danke. Gute. Mach's
ja,
gut.
Danke dir auch. Servus.
So.